Herzlich willkommen zu unserer Folge 24, die wir am Abend vom 10. April 2026 aufnehmen, am 14. April 2026 ausspielen werden. Und wir sind der Steuerfunk. Und ich sag mal Hallo nach Marc. Andreas, bist du am Start?
Ja, mit plus 2%.
Okay. Oh je.
Das heißt, statt 100, 102 Kilo dank Ostern.
Okay.
Ist doch gut, Sebastian. Doch, das ist steuerfreier Mehrwert.
Okay. Jetzt machen wir den Steuerfunk, dann hast du es hinterher rausgeschwitzt. Genau.
Schöne gute Tag für alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ich höre, du bist ein bisschen erkältet.
Ja, natürlich, ja. Okay. Das war der einzige Nachteil. An Ostern noch gearbeitet, also am Samstag noch gearbeitet und dann krank gewesen. Aber alle Teilnehmerinnen wissen, Männergrippe. Also mir geht's gut und ich freue mich auf den Podcast. Und ich bin der Steuerberater.
Dann bin ich froh. Du bist Steuerberater, genau. Steuerberater Andreas Sprenger aus Marc und ich bin Sebastian Loser, Finanzbeamter aus Karlsruhe. Wir machen unseren Podcast in unserer Freizeit. Es ist also komplett private Zeit. Ich kann sogar sagen, ich habe heute sogar den ganzen Tag Urlaub gehabt. Also daher alles wirklich privat und einfach nur so, wie uns der Schnabel gewachsen ist, wollen wir ein bisschen über lohnsteuerliche, sozialversicherungsrechtliche Themen sprechen und uns angucken, was es da so alles gibt. Das machen wir ab und zu auch so, weil man sich einfach immer austauschen muss in der Branche. Man muss immer ein bisschen wissen über den Tellerrand hinaus, wie macht denn ein Arbeitgeber, ein Steuerberater das Thema, damit man dann das eine oder andere vielleicht auch mal einspeisen kann, um zu sagen, wir brauchen hier praktikable Lösungen, um halt die vielen Lohnabrechnungen, ich glaube, wir sind mittlerweile bei um die 50 Millionen Lohnabrechnungen, die jeden Monat laufen müssen, dass wir die alle gemeinsam bewältigt bekommen. Weil letztlich ist es ja so, der Arbeitgeber und der Steuerberater, die sind ja verlängerter Arm des Finanzamts. Ich sage immer gern, dass ihr seid ja diejenigen, die für uns die Arbeit machen, weil ihr holt das Geld ja rein, das dann eben als Selbstläufer beim Staat ankommt.
Also man darf halt uns ja die Mandant immer nur, Sie schaffen nur fürs Finanzamt. Also ich hoffe, es hat sich jemand den Worten verstanden, also, Herr Sprenger, Sie arbeiten immer nur fürs Finanzamt. Und dann muss ich sagen, ja natürlich, das stimmt schon, aber ich behüte Sie ja auch vor den grauseligen Nachforderungen der Finanzverwaltung, wenn man es nicht so mache. Also
genau. Ist also das Thema, ja. Ja, ihr seid ja da wirklich schon dabei und man muss ja immer sehen, es gibt ja die zwei Steuerarten, die wirklich, oder die zwei Steuerbereiche, die wirklich für den Staat wesentlich sind. Das eine ist die Umsatzsteuer, die, wenn man die Bundeszahlen anguckt, die wichtigste Steuer überhaupt im Bund ist, weil das die wichtigste Einnahmequelle des Staates ist und knapp dahinter, aber kommt schon die Lohnsteuer. Und in Baden-Württemberg ist das traditionell andersrum.
Also die Unternehmen mit der Körperschaftssteuer?
Spielen in der Tabelle nicht so eine große Rolle, wenn man sich mal in die Steuerspirale reinguckt.
Ja, neulich Seminar halten müssen bei einer Schule und die waren auch ganz überrascht. Also es bleibt dabei, die Hauptsteuerlast trägt letztendlich doch die Einkommensteuer und die Umsatzsteuer, ja?
Ja, also das ist ganz klar. Sage, ja. Es ist halt der Arbeitnehmerbereich, der halt ein großer Selbstläufer ist mit über 15-20 Milliarden und die 235-40 Milliarden, die immer von der Umsatzsteuer kommen, so jedes Jahr. Das sind halt die zwei großen Brocken vom Haushalt, die da kommen. Und das Restliche ist dann so ein bisschen das Kleingemüse drumherum. Klar, die veranlagte Einkommensteuer, die Abgeltungssteuer bringen auch noch viel, aber es sind halt dann eben so Sachen, wo man eigentlich denkt, erstmal, wenn man so unbefangen drüber nachdenkt, Körperschaftssteuer, die großen Unternehmen, das müsste eigentlich ein großer Brocken sein. Wenn man dann reinguckt, ist der Brocken gar nicht so groß.
Ja, und weißt du, was man sich immer fragt? Also, wir waren neulich einmal auf einer Tagung in Baden-Baden, vom Herr Kirchhoff, vom Junior. Da denkst du manchmal auch dann bei dir, ist der Verwaltungsaufwand im Verhältnis zur Steuer noch gerechtfertigt, ne? Aber,
da weißt du rennst da bei mir offene Türen ein. Diese Überlegung einfach, dass man sich mal hinsetzt und sagt, wie viel Verwaltungsaufwand produziert denn eine Steuer und nicht nur diesen Gedanken hat, vielleicht auch aus Neidgründen oder sonstigen Gründen, ideologischen Gründen, die Steuer muss ich unbedingt haben, weil man die halt haben will. Da wär ich schon ab und zu erfreut, wenn man einfach mal sagen wird, wir setzen uns mal hin und wir spielen mal der Betriebswirtschaftler und gucken mal, was kommt unterm Strich raus, Einnahmen minus Aufwand, um diese Einnahmen zu generieren, ist das überhaupt noch positiv?
Vor allem, Sebastian, wenn man das Gefühl hat, also auch wirklich, also niemand von der Finanzverwaltung möge sich ärgern. Also ich tue mir's, die werden sich über mich gelegentlich ärgern, über den blöden Steuerberater Sprenger, und ich ärgere mich zugegeben, man weiß auch manchmal über Steuerbescheide. Aber dahinter muss man doch immer sehen, es ist halt auch für euch, für Verwaltung, brutal viel Arbeit. Und wir tun tatsächlich auch die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter leid.
Ja.
Klar, da wird manchmal einfach was angesetzt, aber da merkst du natürlich auch die Not, das Zeug muss weg. Und also,
ich meine, du hast ja
die man würde diesen großen Bereich Einkommensteuer, Lohnsteuer mit mehr Personal hinterlegen, weil ich finde, das ist der tiefste Eingriff in Bürgerrechte. Vollkommen okay, natürlich. Ist kompliziert, ist, muss man auch sagen. Und da ist dieser Druck, den da alle haben, schlecht. Aber Sebastian, komm,
aber wir machen jetzt was
Ernstes. Jetzt
lass mir noch eine Anmerkung machen. Wir haben ja die Woche dieses Elster Plus, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, freigegeben. Das ist diese neue Handy-App, dass man als Arbeitnehmer ledig, ohne Kinder erstmal, das soll ja später weiterkommen, im Prinzip seiner Steuererklärung direkt zustimmen kann. Es ist so eine Art vorausgefüllte Steuererklärung am Handy und alles. Ich bin mir da halt nicht sicher, ob das auch der richtige Weg ist. Also erstens muss ich sagen, für mich ist so eine Handy-App, das liegt aber an meinem Alter, mit meinen Augen einfach schlecht. Das ist viel zu klein. Das werde ich zum Schluss nicht lesen können. Das andere Problem, das ich halt sehe, ist einfach, das ist ja auch nur eine Symptombekämpfung. Wir haben trotzdem weiterhin dann das Jahresprinzip. Der Steuerbürger und das Finanzamt gucken sich das jedes Jahr an. Du weißt, ich wäre ein großer Fan, Umstellung auf Anmeldeverfahren, das kenne ich von der Lohnsteuer und von der Umsatzsteuer, und dann kann ich halt 4 Jahre lang mal die Anmeldungen auflaufen lassen und dann gucke ich sie mir zusammengesammelt an und schaue, passt das oder nicht. Dann würde sich die Arbeit auch im Veranlagungsbereich entlasten und dann hätte ich natürlich ein bisschen mehr Zeit, die Veranlagung ordentlicher zu bearbeiten, und dann sind wir an dem, was du auch gesagt hast, dann haben wir da wieder mehr Qualität drin.
Ja, ja, also man würde immer sagen, die Steuerberater sind natürlich gegen so eine App, das stimmt nicht. Mir tut es, also wirklich, und ich glaube, geht es auch der Kollege so, mir tut es leid, wenn zum Beispiel Rentner kommen, und das ist im Grunde mal ein ganz einfacher Fall, aber es kommt halt Steuer raus. Und dann zahle die, wenn wir rechnen, wirklich mit dem niedrigsten Gebührensatz ab, aber ganz umsonst machen kannst du nicht. Und dann zahle die nachher, weiß ich was, 120, 150 oder 300 Euro für eine Steuererklärung, die einfach, die man so nicht bräuchte. Und man müsste einfach mal zusammensetzen, ne? Was kann die Deutsche Renteversicherung Bund in Steuererhebung machen wie bei der Lohnsteuer? Das wird auch schon helfen. Klar, also das bleibt spannend. Also
ja.
Ich sage viele Rentner, naja, ich höre jetzt dann demnächst bald auf als Steuerberater. Ich sage oft zu den Rentnern, wenn sie Glück haben, vielleicht kommt wirklich eine gute Lösung, wo sie einfach die Steuererklärungspflichten so leicht sind, dass sie es ohne Berater machen können. Also da muss der Staat meines Erachtens unbedingt tätig werden. Und klar, man muss das im Arbeitsaufwand bei euch sehen. Ne? Die Veranlagung ist kompliziert, das ist so,
ja. Ja, aber vielleicht muss man eben dann den Weg gehen, gerade bei den Rentnern, eher diesen Weg gehen, wie bei der Abgeltungssteuer, dass man halt sagt, man nimmt einen günstigen Steuersatz.
Ich kann sie nicht ausstehen, also oute mich jetzt, aber beim Bäcker, ne, oder im Internet, das ist ein Fehler, wenn Sie diese vorausgefüllte Steuererklärung absende. Da ist natürlich was dran. Außergewöhnliche Belastungen haben wir im Alter natürlich viel. Mhm. Wenn du schon guckst, den 33A, der ist ja komplex ohne Ende. Das ist da kriegst du die Gichter echt. Wir haben Leute, die sind im Pflegeheim, haben auch eigene Zuzahlungen. Ja, das ist alles gut gemeint, aber das macht mir brutal Arbeit.
Ja.
Der Mandant muss es bezahlen, und dann siehst du an der Rückfrage vom Finanzamt, die müssen dann auch erst mal nach § 45 SGB und SEL und da noch, auch die sind überfordert. Also da wird diese App nichts nützen. Ne?
Dafür ist unser Steuerrecht aber auch zu einzelfallgerecht. Dann müsste ich mehr mit Pauschalen arbeiten.
Belastungen, Sebastian, klar, die brauchen wir. Aber Sebastian, komm, wir machen jetzt Lohnsteuer. Ja. Das ist einfach. Übersichtlich.
Und das wollen wir machen. Dann fange ich doch mal nochmal an.
So lange babble, denk dran an unsere armen Hörer.
Ja,
die wolle aus der Dusche runter vor.
Okay, dann mache ich noch ganz kurz unseren Disclaimer. Wir machen das Ganze, wie gesagt, als privaten Podcast einfach so und wollen da ein bisschen über das Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht unverbindlich über unsere Gedanken reden. Wenn man das Ganze verbindlich will, gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal für die Lohnsteuer die Anrufungsauskunft nach § 42e Einkommensteuergesetz. Die kann man als Arbeitgeber kostenlos beim Finanzamt beantragen, der Arbeitnehmer übrigens auch. Und nach § 28h SGB IV kann man das Gleiche auch bei der Krankenkasse beantragen. Auch dort ist das dann kostenlos. Wenn man das genaue Verfahren will, sei die Folge 1 unseres Podcasts den Leuten ans Herz gelegt. Dort kann man das alles nochmal nachhören. Da haben wir sehr lange und ausführlich über das Verfahren gesprochen. Heute aber
sind die Erfahrungen mit der Anrufungsauskunft, muss ich einfach sagen. Also ich habe jetzt, im allergrößten Fall sind die Erfahrungen richtig gut mit der Anrufungsauskunft.
Das war einfach jetzt das mal sagen, ich mir.
Meistens saubere Antwort und dann weißt du halt ja oder nein.
So soll es auch sein.
Wir hatten ein Thema, fast ein Dauerbrenner. Das sind immer noch die Gutscheine, oder?
Ja, eindeutig. Das ist für mich immer noch ein Thema. Und wir hatten es ja vorbesprochen und haben immer geguckt, was nehmen wir so als Thema und kamen eben auch an dieses Thema, ja, was machen wir denn mit diesen Gutscheinen? Letztlich geht es ja bei den Gutscheinen darum, ist der Gutschein ein guter Gutschein, also ein Sachbezug, dann kriege ich die 50-Euro-Freigrenze im § 8 Absatz 2 Satz 11. Ist der Gutschein kein guter Gutschein, dann ist es Geld und dann ist es eben nicht steuerfrei, sondern ist es ab dem ersten Cent auf jeden Fall voll steuerpflichtig. Und immer wieder kommen die Fragen einfach, wann ist denn ein Gutschein ein guter Gutschein? Und eigentlich können wir hier gleich die Brücke schlagen und sagen, ich kann es immer nur aus meiner Sicht empfehlen, wenn man sich überlegt, so ein Gutscheinmodell in seiner Firma einzuführen. Ich würde es nie ohne Anrufungsauskunft machen. Ich würde immer beim Finanzamt Rücksprache nehmen. Wie seht ihr es? Seid ihr auch der Meinung, es ist ein Sachbezug und die 50-Euro Freigrenze gilt? Weil es kann halt viel schief gehen, außer man macht eben ein sehr standardisiertes Verfahren. Und da hat die Verwaltung ja im BMF-Schreiben letztlich die Fallvarianten genannt. Die einfachste ist halt, ich habe einen Einzelhändler, einen Supermarkt vor Ort, eine Supermarktkette, die mit einem Logo gebrandet ist und die einen Gutschein ausgibt, der nur bei diesem Supermarkt-Branding einlösbar ist, dann habe ich überhaupt kein Problem. Oder das Ganze bei einer Drogeriemarktkette oder bei irgendeiner Ladenkette, die ist halt mit einem Branding versehen. Ich nehme jetzt einfach mal, weil es die Marke so am Markt nicht mehr gibt, das Kaufhaus Hertie. Wenn man da von Hertie eben einen Gutschein hätte, und man kann das nur bei Hertie einlösen, egal für welches Produkt dort, dann hat die Finanzverwaltung damit kein Problem. Dann kann dieser Gutschein auch deutschlandweit bei allen Herties einlösbar sein, dann funktioniert das. Wäre dieser Gutschein aber eben neben Hertie dann bei Karstadt und bei Galeria Kaufhof einlösbar, dann würde es nicht funktionieren, weil dann hätten wir eben kein einheitliches Branding dazu. Dann würde es kein guter Sachbezug sein, sondern dann wäre es eine Geldleistung. Dann wären wir außen vor.
Also Sebastian, also es wäre mal wünschenswert, wenn man, das war damals natürlich spannend, aber wenn man dieses BMF-Schreiben zur Sachzuwendung, was ist eine Sache, damit überarbeitet würde. Also wo der Praktiker tatsächlich so ein bisschen Krise kriegt, jetzt nenne ich es mal, wenn ich jetzt einen Rewe-Gutschein erwerbe oder Lidl oder Aldi, dann ist die Sache klar, da gibt es kein Problem. Wo man Schwierigkeiten habe, sind bei diesen genossenschaftlich organisierte große Lebensmittelhändler, die zwei Marken haben. Du sagst es, also bei uns gibt es eben große Edeka-Händler, die aber unter einer anderen, also die sind schon Edeka, aber die formieren unter einer anderen Marke. Das ist das, was du als Branding bezeichnest. Mhm. Und jetzt kann ich meinen Edeka-Gutschein vielleicht dort. Oder machen wir es anders. In dem Fall ist es, wie heißt es, Marktkauf heißt er, glaube ich. Also sehr sympathisch. Ja. Nicht falsch verstehe. Bitte niemand drüber ärgern. Also sehr sympathisch, auch schön geführte Läden. Aber wenn ich jetzt Marktkaufgutschein habe und ich kann bei Edeka einlöse, dann habt ihr von der Verwaltung schon ein Problem.
Ja.
Ihr seht es kritisch. Das sage ich jetzt mal ganz neutral. Mhm. Für uns natürlich eine Katastrophe. Ne, du musst mal dann sagen, nee, gehen Sie jetzt nicht zur Edeka oder zum Marktkauf. Das tut natürlich immer auch leid. Das sind regionale Anbieter. Also da wäre es hilfreich, wenn man genau wüsste, ob dieses Branding ganz exakt so sein muss. Aber für die Praktiker bietet der Hinweis, kläre Sie es ab. Und das Zweite, Sebastian, ist, auch da tut es mir um die Anbieter leid. Das sind diese Marketplace-Lösungen. Und mit was ich zu tun habe, ist immer wieder, wenn es irgendwelche, oder man muss es einfach sagen, es gibt Anbieter, die bietet solche Gutscheinlösungen an. Und da muss man jetzt mal sagen, es ist für manche Betriebe einfach notwendig, sich das Know-how und die Organisation einzukaufen. Und da sind die Anbieter, die es da gibt, ganz viele, die sind da total wichtig, weil die einfach sich vom Prinzip her auskennen, die organisatorische Manpower haben, die Erfahrung, die Connections und es einfach als Dienstleistung anbieten. Ich will bei meinem Kfz-Händler auch nicht sagen, ich besorge die Lüfteranlage und er baut sie ein. Ich sage zum, mach alles. Da habe ich, Sebastian, gebe es einfach zu, immer das Problem, das ist natürlich immer auch schöne Seite, aber das ist für mich immer schwierig, wenn es heißt, unser Angebot auch Marketplace-Einlösungen, Amazon, Zalando, Otto, das ist einfach, ich weiß nicht, wie du siehst, es ist schwierig, ich immer, immer das Herzrasen.
Ja. Also ist ja für uns immer dieser todbringende Gutschein, der ja früher immer in aller Munde war. Das war ja der Gutschein, den alle immer hatten. Das war der von der US-Firma mit A vorne dran, wo man einfach immer gesagt hat, nimm diesen Gutschein. Das ging bis 2018 immer völlig unproblematisch. Und dann haben wir eben die Rechtsänderung gehabt, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt ist halt das Problem, dass es halt dieses Marketplace ist. Das ist eben nicht nur Amazon vertreibt selber, sondern sie vertreiben eben auch für Dritte und damit ist es kein Sachbezug mehr, könnte man den Amazon-Gutschein beschränken und sagen, der beschränkt sich auf das Amazon-eigene Angebot, dann wäre es wieder ein Sachbezug. Und daran sieht man, finde ich schon, es kommt auf so viele Kleinigkeiten an und das macht die Sache unendlich kompliziert. Und wir haben ja nicht nur dieses Marketplace-Modell, sondern wir haben ja auch die Gutscheinmodellanbieter am Markt, die dann ja noch diese Postleitzahlenlösung machen, die wir ja zulassen, wo wir sagen, wenn das ein regionales Angebot ist, auf Postleitzahlenbezirk mit angrenzendem Postleitzahlenbezirk beschränkt, dann darf ich dort in allen Firmen vom Schuhgeschäft über Drogeriemarkt, Supermarkt, Apotheke einkaufen, die in diesem Marketverbund dann drin sind. Da brauche ich kein einheitliches Branding. Und ich finde, das macht daran merkt man schon, die Regelung ist sehr unübersichtlich. Du hast das gesagt, das BMF-Schreiben ist vom 15. März 2022 dazu. Das ist halt jetzt auch schon wieder 4 Jahre alt und die Zeit hat sich weitergedreht und wir haben viele neue Erkenntnisse dazu und es macht es halt schwierig. Aber sind die Grundsätze alle gültig? Ja.
Also wenig Rechtsprechung für die, was erstaunlich, ne, dass da zurzeit noch, also ich habe noch nichts gefunden. Ne? Und man versteht auch, Sebastian, dieser Gedanke, naja, ein Gutschein, den man praktisch wie Geld einlösen kann, das wollte die nicht mehr haben. Das
ist muss
okay, machen. Aber ich tue mich mit dem Branding, mit diesem extremen Branding tue ich mich schwer. Also das
ich verstehe es.
Also da bleibe ich dabei, das macht es schwierig. Also uns geht es jetzt eigentlich gerade darum, für die Steuerberatung, bleibe Sie vorsichtig.
Ja, also ich kann das bleibe wirklich Sie nur
vorsichtig.
Sagen.
Vorsichtig, ja. Anrufungsauskunft. Also machen Sie es als Steuerberater, jetzt nicht gerade für den Handwerker, der nur eine Mitarbeiterin hat, gehen wir schon ins Risiko. Aber wenn Sie es größer, machen Sie eine Anrufungsauskunft und für die größere Unternehmen, die es einführe, auch wenn das Know-how der Anbieter gut ist, lasse Sie es bitte nochmal klären. Also,
ja, also
ich gebe auch zu, wenn ich manchmal so eine Werbung sehe, ich bin als so ein Angebotsverteiler und dann steht drin, mit uns kann man auch Reisen steuerfrei gewähren, dann denke ich immer bei mir, naja, ich bin halt auch nur ein blöder Wald- und Wiesensteuerberater mit Provinzwiese, wie man das schafft, die Urlaubsreise steuerfrei zu gewähren, das bleibt mir jetzt ein Rätsel, ich komme auch an die Informationen nicht dran, das ist auch Geschäftsgeheimnis, ist okay, aber also auch für größere Arbeitgeber, im Zweifel, wenn sich für ein Modell entscheide, machen wir Anrufungsauskunft. Und, das muss man auch der Fairness halber sagen, es gibt so Lohnanbieter, die das auch dann tatsächlich auch machen. Also das gefällt mir immer, wenn es dann heißt, wir lassen das immer über eine Anrufungsauskunft abklären. Das ist natürlich ein Qualitätsmerkmal, da bin ich dann immer begeistert. Muss ich einfach sagen.
Ich kann mich nur anschließen. Ich bin auch begeistert, wenn man solche Sachen dann wirklich abklärt im Vorfeld, weil es ist halt vielfach einfacher. Du hast gesagt, wir haben noch keine große Rechtsprechung dazu. Das liegt aber auch unter anderem daran, dass die Finanzverwaltung ja eine Übergangsregelung bis Ende 2021 hatte und damit ja da sehr großzügig gearbeitet hat mit diesen Übergangsregelungen. Und ich gehe davon aus, das ist einfach der Grund, das hat man bisher auch noch nicht groß aufgegriffen. Das wird jetzt erst nach und nach, wenn man eben an die Prüfungszeiträume 22, 23, 24, 25 kommt, aufgegriffen werden. Und das heißt, wir werden die Rechtsprechung, wir werden sicher auch Gerichtsverfahren dazu noch sehen, wo man eben das ein oder andere Thema in der Klage klären muss, weil es ist ja klar, wenn ich bisher 50 Euro steuerfrei gezahlt habe und ich zahle jetzt eben, weil der Prüfer sagt, ja, die 50 Euro sind aber Geld und nicht sachbezug, dann sind es halt 50 Euro steuerpflichtig und auch beitragspflichtig in der Sozialversicherung. Das ist genau. Mal Anzahl Monate, wo ich das gemacht habe, mal Anzahl Arbeitnehmer, vielleicht noch die 60 Euro für Aufmerksamkeiten, für Geburtstage und so dazu genutzt, dann wird da schon ein Betrag zusammenkommen. Dann rentiert sich das auch mal, das in der Klage zu klären.
Ja klar, das ist aber schon, da muss ich einfach sagen, aus meinen Inhouse-Seminaren, manchmal tun wir den Unabrechner leid. Wir sind natürlich immer ein bisschen die Spießer, die Erbserzähler, die Kleingeister. Und man versteht auch, wenn ich Unternehmer habe und ich suche händeringend Personal, dann muss ich einfach mal ein bisschen über den Tellerrand schauen. Und das sind solche Angebote, wir haben nachher nochmal ein Thema, hochinteressant. Mhm. Aber biete vielleicht auch an Marketing, HR, die einfach was auf den Weg bringen wollen, denke sie dran, es ist halt einfach schnell mal ja gesagt, komm jetzt, sei nicht so. Oder ihr wieder, wenn dann nachher die Prüfung kommt und es gibt Nachforderungen, ist halt das Elend immer groß. Und es kommt immer zum unglücklichen Zeitpunkt und einfach kläre sie es ab. Und ich sage es nochmal, wenn sie so einen Anbieter haben und der sagt, wir machen das über eine Anrufungsauskunft, also das ist für mich einfach Sahnehäubchen obendrauf, weil das kommt immer auch ein bisschen aufs betriebliche Finanzamt an, das muss man auch sagen, der menschliche Bereich und natürlich bin fein raus, auch für die SV, wenn ich sagen kann, da haben wir eine Anrufungsauskunft und die Sache ist okay.
Jetzt könnte ich aber sagen, willkommen im Club, auch auf Seiten der Finanzverwaltung gilt die Lohnsteueraußenprüfung und die Arbeitgeberstelle immer eher als die Erbsenzähler. Aber der Punkt ist halt, man muss es letztlich sagen, Kleinvieh macht Mist und man sieht es halt dann im Steueraufkommen. Die Lohnsteuer ist nicht umsonst die zweitwichtigste Steuerquelle des Staates. Und wenn man dann auf Baden-Württemberg, wir sind ja beide aus Baden-Württembergs ummünzt, dann sieht man halt, Baden-Württemberg ist halt die Lohnsteuer mit weitem Abstand vor der Umsatzsteuer liegend, weil wir sind eine Exportnation. Das heißt, das Umsatzsteueraufkommen ist in Baden-Württemberg eher gering, weil wir relativ hohe Vorsteuererstattungen, keine Umsatzsteuer haben dort. Aber die Lohnsteuer ist dann umso wichtiger für das Land Baden-Württemberg und für den Landeshaushalt. Daher geht's halt dann nicht ohne Erbsenzählerei.
Ja. Und Sebastian, was ich vielleicht sagen könnte, was nochmal gerade aus dem Steuerberater viele Angst habe, der Mitarbeiter hat jetzt einen Gutschein, jetzt machen wir mal einen was machen wir denn jetzt? Also für die Warenkette Z. Es gibt's nur Z unter dem Markenzeichen. Mhm. Und jetzt geht er her, kauft sich zwei Kiste Bier, feiert mit seinen Freunden und das kostet natürlich Pfand und am nächsten Tag geht er leicht verkatert in den Lebensmittelladen Z und schiebt die in den Pfandautomat und kriegt das Geld ausbezahlt fürs Pfand. Den ja eigentlich die zwei Bierkästen hat er mit dem 50-Euro-Gutschein gekauft. Da macht er keine Schwierigkeiten, nein. Sebastian. Das ist genau, so. Das ist. Und was wir beide schon getestet haben, kann ich mit einem Gutschein des Lebensmittelladens Z einen Amazon-Gutschein kaufen und also alle Versuche unsererseits gingen schief. Also auch leider unter Erzeugung einer längeren Schlange, was dann mir für mich dann Ärger gab. Also das geht nicht. Also für die Steuerberater, da haben wir kein Problem. Nehmen Sie einen klaren Gutschein, dann ist es okay.
Ja, also da haben wir, also das ist ja die typische Frage, dass dann immer dieser Umtausch von Gutschein in Gutschein, das verhindern normalerweise die technischen Systeme der Anbieter.
Also da darf man sich jetzt nachts keine Sorgen machen. Da dürfen wir Seele leben, ist in Ordnung. Aber ja, das mit dem Branding. Ja. So, und dann haben wir noch ein zweites Thema. Sebastian?
Ja. 41c Einkommensteuergesetz.
Der 41c, würde ich sagen, sage die meisten, also ich darf Ihnen mein Leid klagen. Also mich erwischt gerade, ich habe gerade ganz viele Berichtigungsfälle auf dem Tisch. Jetzt würde ich ja sagen, die kommen alle von außerhalb, aber einen haben wir selber verursacht. Echt blöde, ganz ärgerlich, ganz, ganz bitter. Und da geht es ein bisschen um die Frage, Sebastian, wann berichtigt man oder was ist denn mit Korrekturen der Lohnabrechnung? Und da ist der zentrale Vorschrift schon dieser Paragraph 41c Einkommensteuergesetz. Und Ich sage immer, wenn ich mit dir Seminar halte oder Podcast, lerne ich brutal dazu. Und ich habe mir da jetzt, ich habe es ja nicht geschickt, weil du mir bist mir ja fachlich am Vorüberlegen. Ich habe das einfach mal so gemacht. Und zwar, Sebastian, machen wir den einfachsten Fall. Ich habe einen Fehler in der Lohnabrechnung, nehmen wir an, aus dem Vorjahr, machen wir 2025, mhm, und merke es aber noch, bevor ich die Jahreslohnsteuerbescheinigung auf den Weg gebracht habe.
Genau, machen wir einfach ein Beispiel, kommt relativ häufig vor. Unser Arbeitnehmer hat einen neuen Firmenwagen im Oktober 2025 bekommen. Der ist vom Bruttolistenpreis höher wie der alte. Damit ist der Geldwertevorteil ja gestiegen. Aus irgendeinem Grund habe ich es in der Lohnbuchhaltung nicht mitbekommen. Es gibt verschiedene Gründe. Manchmal stimmt der Workflow im Unternehmen nicht. Personalabteilung hat mir es nicht gesagt. Flottenmanagement hat mich nicht unterrichtet. Wie auch immer. Ist ja auch völlig wurscht. Und jetzt merke ich aber vor dem 28. Februar, also vor dem Endzeitpunkt für die Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigung 2025, ups, der Geldwertevorteil, den haben wir falsch abgerechnet. Tatsächlich zugeflossen ist er ja, weil den Firmenwagen hat der Arbeitnehmer ja. Jetzt gehe ich also her, korrigiere einfach die Lohnabrechnungen Oktober, November, Dezember und übermittel dann die zutreffende Lohnsteuerbescheinigung. Hier darf ich jetzt sogar seit letztem Jahr, seit der Lohnsteuerbescheinigung 2024 und damit auch für die Lohnsteuerbescheinigung 2025, selbst wenn ich die Lohnsteuerbescheinigung bereits ans Finanzamt übermittelt habe, die überschreiben, solange ich das mache vor dem 28. Februar 2026.
Also stellt sich einfach vor, am 28.02. schließt sich das Tor zur Hölle.
Zur Hölle also, nicht, aber es schließt sich das
Tor zu vernünftigen Lösungen.
Ja.
Aber auf jeden Fall ist okay. Genau. SV, natürlich, ich immer bitte, SV, was machen Sie? Rückwirkend korrigieren. Denken Sie dran. Da sage ich nachher noch was dazu. Und jetzt, Sebastian, also ich bin ja so ein Folie-Junkie. Sebastian kennt mich ja. Da für mich habe ich einen Mank. Dann habe ich festgestellt, der Fehler wird zwar bis zum Absenden der Jahreslohnsteuerbescheinigung oder 28.02. festgestellt, aber Sebastian, es gibt keine Lohnzahlung mehr. Zum Beispiel, weil der Arbeitnehmer dauerhaft krank ist oder gar nicht mehr da ist. Und jetzt könnte ich ja rückwirkend korrigieren. Also nehme ich es ja an, der hat einen Dienstwagen gehabt, 300 Euro mehr oder 200 Euro mehr Geldwertervorteil. Das löst der Lohnsteuer aus. Aber ganz, ganz wichtig für mich als Praktiker, jetzt haben wir was ganz anderes Problem. Lohnsteuer muss ich immer vom Lohn einbehalten.
Ja.
Und wenn ich es nicht kann, dann kommt bei uns, das hassen alle Lohnabrechner, die Überzahlung. Kennen alle Praktiker. Du machst irgendwas und dann sagt das Programm Überzahlung. So, Überzahlung heißt, ich muss dem Arbeitnehmer sagen, krieg von Ihnen noch 200 Euro. Und ganz, ganz wichtig für alle, wenn der Arbeitnehmer jetzt keine Lohnzahlung mehr gibt, mit denen ich verrechnen kann. Also nehmen wir an, der Mitarbeiter hat im Oktober einen Dienstwagen bekommen, ist aber wirklich seit November aus der Lohnverzahlung raus. Also der ist einfach dauerhaft krank, kriegt Krankengeld. Und ich stelle es jetzt fest, dann würde mein Programm sagen, okay, wir müssen mehr Lohnsteuer einbehalten, ich habe aber nichts zum Verrechnen. Und dann wäre es auch ein Fall der haftungsbefreienden Anzeige.
Genau, also du hast jetzt zwei Varianten natürlich. Entweder du bist als Arbeitgeber, das ist ja Gott sei Dank aus meiner Sicht immer der häufigste Fall, der Arbeitgeber nimmt diese Überzahlung in Kauf und versucht wirklich das Geld vom Arbeitnehmer sich zu holen. Das ist ja der Fall, wo ich immer sage, aus Finanzamtssicht, wir sind den Lohnbuchhalterinnen und Lohnbuchhaltern viel zu selten dankbar dafür, wie oft sie das machen. Und der zweite Punkt ist aber, wie du es richtig sagst, wir hätten jetzt aber auch die Möglichkeit zu sagen, nein, ich mache die Korrekturabrechnungen nicht, sondern ich schreibe jetzt dem Finanzamt einen Liebesbrief, Paragraph 41c Einkommensteuergesetz, die sogenannte haftungsbefreiende Anzeige und sage halt, liebes Finanzamt, wir haben euch die Lohnsteuerbescheinigung übermittelt gehabt. Da ist es aber so passiert, bisher haben wir einen Geldwertenvorteil von 500 Euro versteuert. Richtig wären gewesen 700 Euro im Monat. Ja. Die 200 Euro Differenz für Oktober, November, Dezember konnten wir nicht einbehalten. Liebes Finanzamt, bitte schau, wie du diese 600 Euro nachversteuerst und zu deiner Steuer kommst. Das kann ich entweder mit einem Musterformular, das findet man im Internet auf verschiedenen Homepages der Finanzverwaltung, oder ich kann aber auch das völlig frei ans Finanzamt schreiben. Und der Name sagt es ja schon, haftungsbefreiende Anzeige. In dem Moment, wo ich das ans Finanzamt übermittelt habe, ist der Arbeitgeber aus der Lohnsteuerhaftung befreit und das Finanzamt muss beim Arbeitnehmer jetzt eben die zu wenig bezahlte Steuer nacherheben. Über eine Einkommensteuerveranlagung oder über einen Lohnsteuernachforderungsbescheid.
Und jetzt machen wir mal eine Praktika. Also, wenn man jetzt feststellt, der Arbeitnehmer wird wieder kommen, das, wir wissen, der kommt wieder. Oder wir wissen, selbst wenn der längere Zeit nicht mehr kommt, aber es gibt noch nachher einen Urlaubsabgeltungsanspruch, dann gehen sie doch her, auch für die Finanzverwaltung besser. Korrigiere sie, lasse die Überzahlung mitlaufen, bis man halt irgendwann verrechnen können. Also das entscheidet sich ein bisschen nach dem Bauch und bitte nicht die, einfach die Kirche im Dorf lassen, sage ich immer badisch. Ne? Dann macht mir jetzt nichts aus. Wenn man aber weiß, es ist streitbehaftet, dann sagt uns schon, ah, der ist schon im Streit gegangen und gibt es noch richtig Ärger, dann wirklich, bevor sie in die Überzahlung gehen und dem nachher hinterherrenne, das kostet dann auch wieder Geld, dann tatsächlich haftungsbefreiende Anzeige. Ja. So, also gut. Dann
und der wichtigste Fall, den nehmen wir mal auch noch, der 28. Februar ist rum. Dann muss die haftungsbefreiende Anzeige machen, dann darf ich nicht mehr korrigieren. Das ist für mich immer der.
Genau.
Also,
dann darf ich nicht mehr, ja?
Ja, dann darfst du nicht mehr. Dann ist es tatsächlich so, wir müssen jetzt die haftungsbefreiende Anzeige machen.
Und das wollte ich jetzt gerade als mein Fallgruppe 3 erzählen. Ja. Und zwar Lohnzufluss im Vorjahr. Lohnsteuerbescheinigung schon erledigt, also ist nach am 28.02. aufgefallen, wirklich, also tatsächlich so. Und wir stellen fest, ist jetzt leider ein Fall, der hier gespielt hat, durch rätselhafte Lohnschlüsselung haben wir 120 Euro im Netto und zu wenig abgezogen. Das hat der Sebastian Lohse schon ein paar Mal gesagt, will auch keiner hören, aber das passiert häufig. Ich habe ein Geld, ja, bei der Vorteil, nehmen wir an 200, der ist oben drin und dann wird er unten wieder abgezogen, weil den hat ja der Arbeitnehmer schon, der Dienstwagen oder der 50-Euro-Gutschein oder so. Bei uns ist tatsächlich, war einfach ein lässlicher Fehler, aber es ist passiert, 125 Euro zu viel netto ausbezahlt. Und jetzt ganz, ganz wichtig, bitte für Sie, jetzt nicht ins Vorjahr zurückgehen und da rumwurschle, denn der Zufluss war ja im Jahr, in dem Fall Jahr 2025, da mache ich eine haftungsbefreiende Anzeige nach § 41c Absatz 4 Einkommensteuergesetz. In unserem Fall hat die Arbeitnehmerin auch gesagt, ja, ja, klar, sie hätte es auch merken müssen. Und hat gesagt, ich übernehme die Lohnsteuer, das ist gar kein Problem. Und da schreibe sie wirklich im Finanzamt, also ist passiert, das ist die Steuer-ID-Nummer. Und dann wird es im Rahmen der Steuerveranlagung nachversteuert. Oder Sebastian, das ist mal beim Basteln der Folie eingefallen, Pauschalierung nach § 40 Absatz 1 Nummer 2 Einkommensteuergesetz. Das ist zwar kein schöner, gerader Pauschsteuersatz mit 25%, sondern ja, betriebsindividuell. Aber Sebastian, da gibt es eine kleine Einschränkung.
Ja, da haben wir halt dieses kleine Problem. Es braucht eine Vielzahl von Fällen und du bist bei einem sonstigen Bezug mit 1.000 Euro normal noch beschränkt. Nach voller Stoff
wahrscheinlich. Ja, also genau. Aus. Also größere Zahl von Fälle. 20 ja, Arbeitnehmer, sagt ihr.
Ja.
Leider auch bei kleinen Arbeitgebern, die nur 10 haben. Manche Finanzämter sind großzügig, manche sagen ja, nö. Zweitens, teurer Steuersatz, muss man auch sagen. Ja. Und natürlich auf sonstige Bezüge bis zum Betrag von 1.000 Euro, gell, ist das?
Ja, genau.
Das beschränkt.
Genau, das ist Fallgruppe 1, ist diese 1.000 Euro, die 1.000 genau, Euro sonstiger Bezug, größere Zahl von Fälle. Fallgruppe 2, das wäre dein Fall jetzt eigentlich nicht vorschriftsmäßig einbehaltene Lohnsteuer
da und dann kann
aber trotzdem die größere Zahl von Fälle. Da gibt es aber keine Betragsbegrenzung
und da wäre auch sonst ein
Bezug nicht.
Und antragsgebunden, also muss man Finanzamt beantragen, ja, bitte.
Richtig.
Aber das wäre noch eine Lösung. In der SV natürlich, rückwirkende Korrektur, ganz klar. Denken Sie immer dran, SV geht andere Wege. Da ist ein Entstehungsprinzip, das heißt, dann muss man rückwirkend korrigieren. Und jetzt möchte ich auf was hinweisen, Sebastian. Das ist wenig bekannt. Und zwar, denken Sie bitte an § 28g SGB IV. Und zwar, der Arbeitgeber schuldet den Gesamtsozialversicherungsbeitrag. Also bei der Lohnsteuer ist es so, der Arbeitnehmer schuldet die Lohnsteuer. Nehmen wir an, 500 Euro Lohnsteuerabzug, die schuldet der Arbeitnehmer. Der Arbeitgeber muss nur das abführen, haftet dann dafür. In der SV, sagen wir 600 Euro Arbeitnehmeranteil oder 1.200 SV-Anteile. Und jetzt ist die Regelung im SGB, der Arbeitgeber schuldet den Gesamtsozialversicherungsbeitrag, also Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil. Und jetzt kommt die Einschränkung, er darf den Arbeitnehmeranteil vom Lohn des Arbeitnehmers einbehalten. Aber Vorsicht, nur rückwirkend für die letzten 3 Lohnabrechnungen. Das heißt, bei uns war das jetzt so, es war ein längerer Zeitraum. Das heißt, der Arbeitgeber muss für einen großen Zeitraum sowohl den Arbeitnehmer wie den Arbeitgeberanteil aus eigener Tasche bezahlen. Und Sebastian, da das ein gesetzlicher, eine gesetzliche Regelung ist,
ja,
ist das nach § 3 Nummer 52 steuerfrei. Wie viel?
62.
62 steuerfrei. Ja,
10 steht mehr.
Im Hinweis bei R19.3 kein Arbeitslohn ist. Wenn Sie da reinschauen ins Handbuch, da steht es drin. Ja. Also das ist tatsächlich so, da musste man jetzt die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile, hat Arbeitnehmer Arbeitgeber übernehmen müssen, ist aber für sich kein Geld, war der Vorteil. Vorsicht, da wird manchmal gibt es hübsche Vorschläge von Netto-Brutto-Hochrechnung, aber dieser Arbeitgeberanteil und Arbeitnehmeranteil, den der Arbeitgeber hier tragen muss, einfach gesetzlich, das ist das Problem. So,
ja, und aber ist genau jetzt, du hast genau den Finger in die Wunde gelegt, weil die Sozialversicherung eben diese rückwirkende Korrektur will, machen viele Arbeitgeber auch die für die Lohnsteuer diese rückwirkende Korrektur, obwohl die halt gesetzlich nicht vorgesehen ist, weil gesetzlich halt nach der Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigung beziehungsweise nach dem Ende dieses Zeitpunkts 28. in den Schaltjahren 29. Februar, da ist keine Korrektur mehr bei uns vorgesehen. Da haben wir nur die haftungsbefreiende Anzeige. Passiert normaler. Stellen Sie
sich vor, wie so eine große Tür, die macht am 28.02. Wumm. Ja. Denkst du, ja, ich hol's noch raus, zu spät. Wirklich, dann ist vorbei, ist einfach vorbei. Und dann schreibe sie am PC, liebes Finanzamt, shit happens, also jetzt nicht gerade so badisch oder, sorry, oder
ja,
nordfriesisch. Oh, die sage ja, ich glaube, wenn der Deich wegfliegt und der Sturm legt dich an den Boden, sage ich auch noch, oh. Also da sagt man einfach, es ist uns passiert. Kann man wirklich Fehler passieren, halt haftungsbefreiende Anzeige.
Ja. Weil ansonsten ist es halt so, das, was viele Arbeitgeber machen, sie korrigieren trotzdem, dann bleibt natürlich die Arbeitgeberhaftung für eventuelle Steuerausfälle bestehen.
Ja.
Im Normalfall, wenn der Prüfer das dann alles sieht, dann sieht er ja unterm Strich über all over, über den gesamten Zeitraum passt normalerweise, passiert ja nichts. Aber es ist halt nicht das richtige Verfahren und man sollte immer gucken, dass man es versucht, richtig im gesetzlichen Verfahren zu machen. Auch wenn es
mühsam ist. Einfälle, da kannst du auch mal sagen, 2 Monatslöhne falsch, da kannst du auch sagen, komm, mach mal es im nächsten Jahr, da gibt es keine Progression und nichts.
Ja.
So, und dann, Sebastian, habe ich den, und biete einen 28G, denke, und Vorsicht für die Praktiker, du sagst schon Programm, komm, korrigier ab Januar 25. Was sagt das Programm? Mhm. Ja, gut, kriegen wir hin. Und was zieht das Programm gnadenlos ab? Den Arbeitnehmeranteil. Und jetzt hast du eine Baustelle. Du musst nämlich sagen, nee, ich darf das gar nicht. Und jetzt muss man das in die Lohnabrechnung einbauen. Das kann nicht einmal Dativ mehr. Aber einen genialen Kollege, den Arthur Vidal oder weiß ich nicht, Roger Federer des Lohn- oder des Dativ-Anwenders, das ist der Michael Bühler, der Guru seinesgleichen. Und der bestätigt mir immer auch, Dativ kann es nicht. Also bei uns ist es dann so, du musst dann wirklich einbauen, das Programm sagt dann Überzahlung, weil das die Arbeitnehmeranteile abzieht, da will, obwohl es nach 28G nicht geht. Also musst du eine Gegenposition aufbauen und sagen, Nettolohn unter eine Ausgleichsposition. Also ist es schwierig. Sebastian, dann haben wir als vierter Fall, meine Folie gefällt mir richtig gut, Nachzahlung von Lohn aus dem Vorjahr. Arbeitnehmer sagt, Herr Sprenger, Sie haben mir seit August 25 jeden Monat zu wenig Lohn ausbezahlt, 200 Euro, gucken Sie in die Tarifgruppe, ich hätte mehr kriegen müssen. Mhm. Und dann, Sebastian, gilt bei euch im Lohnsteuerrecht das Zuflussprinzip.
Genau. Interessiert mich überhaupt nicht. Ich weiß, die Sozialversicherung hat da irgendwas mit Entstehungsprinzip. Die machen es wahrscheinlich wieder mal anders. Aber ja, bei uns, dann, wenn du zahlst, versteuerst du. Und wenn der erst im Mai 2026 kommt und will Rückzahlung für 2025, dann fließt das Geld erst im Mai 2026, wird dann versteuert, ist dann halt für das Jahr 2025 der Teil ein sonstiger Bezug. Aber das ist ja, das macht ja dann das Lohnabrechnungsprogramm, was die Lohnsteuer angeht, automatisch, wenn ich es richtig eingebe.
Ja, da kann man so ein Entstehungsprinzip in der Lohnsteuer ankreuzen, Sebastian, eine Höllen, ein ganz kleines Häkchen. Das ist das, wir tricksen Häkchen, macht's bitte nicht. Also, ich habe einen Fall gehabt, da hat der Arbeitnehmer hat erstens geklagt, dass die fristlose Kündigung unrechtmäßig war und dass er außerdem noch für die Vormonate Geld bekommt. Und dann hat er erst 12.000 Euro bekommen, 2 Jahre später und dann nochmal 8.000. Und dann ging der Ärger los, weil er nämlich der Arbeitnehmer über einen juristische Beratung dem Arbeitgeber zwingen wollte, die Lohnsteuerbescheinigung aus dem Jahr 01 zu ändern. Und ich musste dann sagen, mein Mandant ist der Gegenrechtsanwalt und ich habe dann da geschrieben, nee, das ist nicht. Also auch wenn es bitter ist, für den, der hat jetzt einen geballten Zufluss. Mhm. Und ich habe es neulich bei der Juristin vorgetragen. Und die haben immer gesagt, ja klar, das ist ein Fall des Schadens, der da entsteht. Muss man wirklich bei der, dann noch klären, wie diese zusätzliche Besteuerung ausgeglichen wird. Also bitte Nachzahlung von Lohn aus dem Vorjahr, steuerlich Zuflussprinzip. Und Sebastian, der einzig Hübsche auf meiner Folie ist immer der graue Kasten. Bei alle vier Varianten steht immer drin, SV, rückwirkende Korrektur, Paragraph 28 GSGB 4 beachten. So einfach kann Lohnabrechnung sein, Sebastian, nicht wie bei euch, 28.2. Ja. Immer rückwirkend korrigiere.
Aber ich finde, man sieht auch daran wieder, da haben sich halt Verfahren unterschiedlich entwickelt. Und auch da wäre es einfach eine Sache, wenn wir immer über Entbürokratisierung reden. Ich weiß nicht, in wie vielen Koalitionsvertragen drinsteht Vereinheitlichung von Lohnsteuer und Sozialversicherung. Wir haben es noch nicht mal für diesen einfachen Fall geschafft, eine Vereinheitlichung bisher hinzubekommen.
Schaut, Entstehungsprinzip ist ja klar. Also man kann es auch irgendwo verstehen. Es war schon fünfter Fall. Lohnsteuerbescheinigung ist schlichtweg falsch. Jetzt sagt man den konkreten Fall. Also wir hatten da bin ich nur der Berater. Falsch geschlüsselt, Beitragsgruppe falsch geschlüsselt, einfach auch ein Fehler. In dem Fall leider 4 Jahre, also richtig teuer. Wir mussten 14.000 Euro RV-Beiträge nachbezahlen, der betroffene Arbeitgeber. Und da haben wir das über den 28G, wir durften ja den Arbeitnehmeranteil nicht nacherheben, obwohl es nur Arbeitnehmerbeiträge RV war falsch geschlüsselter Rentner. Und jetzt kam die Lohnsteuerbescheinigung. Und die war vom Lohn her und vom Lohnsteuerabzug richtig, aber das Programm hatte ausgewiesen, Arbeitgeberanteil Rentenversicherung 14.000 und Arbeitnehmeranteil Rentenversicherung 14.000. Und das war falsch, denn der Arbeitnehmer hatte die 14.000 Euro RV gar nicht bezahlt. Und da, Sebastian, das gibt jetzt eine Korrektur nach Paragraph 93c Absatz 3 Abgabeordnung. Das ist nämlich keine Korrektur vom Lohnsteuerabzug oder vom Lohn, der war nämlich richtig, der steuerpflichtige Lohn ist vollkommen richtig, sondern da sind einfach die Bescheinigungen falsch.
Richtig.
Und da macht man einfach eine Korrektur, man geht praktisch her und sagt, nehme statt 14.800 0 und das kann man elektronisch übermitteln.
Richtig. Da hast du einfach Korrektur-E-Datensatz, weil du ja unrichtige Zahlenausweis auf der Lohnsteuerbescheinigung nur korrigiert, ohne dass es Einfluss auf den Bruttoarbeits- sondern die einbehaltene Lohnsteuer hat.
Und jetzt können wir einen Vergleichstest machen. Also ich habe jetzt, wo ich 4 so Fälle habe auf dem Tisch, nur einen haben wir selber verursacht, leider. Die anderen kommen von außen. Jetzt hatte ich bei der ITSG das SV-Meldeportal genutzt. Kostet satt 99 Euro für 3 Jahre, auch wenn ich das nur einmal brauche. Also sehr ordentlich zugelangt, kriegst aber erst den Zugang, wenn du bezahlt hast. Und jetzt muss ich sagen, und Elster. Ich kann mich über das Organisationszertifikat in Elster einsortieren. Sebastian, was hat mir besser gefallen? Was meinst du, im Ranking, was ist besser?
Ich hoffe doch, unser Elster-Portal hat dir besser gefallen wie SV-Portal.
Also, SV-Meldeportal kennen alle. Man muss wirklich sich einigermaßen auskennen. Also für einen Anfänger ist es zu schwer. Aber die machen schön, also das nervt auch ein bisschen, dass die ständig, also beim Namen kommt immer ein Hinweis, du bist gerade am Tippe her, Andreas Springer, und dann macht er schon einen Hinweis, du musst den Namen eingeben. Denkst du bei dir, lass mich es halt fertig machen. Aber Sebastian, sehr schöne Hilfetexte. Okay. Sehr schöne.
Ja, bei uns das.
Kritisiere ich jetzt bei Elster, weil bei mir hieß es, Korrekturgrund, bloße Berichtigung eines unrichtig ermittelten Datensatzes, der 41c Absatz 7 Lohnsteuerrichtlinie, Paragraph 93 AO. Ich klicke das an und dann kommt, ich bräuchte die Abgabe der KMID. Konsensmitteilungsidentifikation dieser muss ich angeben, mehr steht da drin. Andreas denkt, ha, das ist wahrscheinlich das.
Das Transferticketnummer.
Das Transferticketnummer. Ja. Aber dann, Sebastian, darf ich jetzt mal hetze, kommt, sehr geehrter Elster Nutzer. Testfall. Also bei der Verarbeitung, ihr am 26.03.25 um 14.30, 46 unter Transfernummer-Ticket so und so, ab dem Lohnsteuer ist ein Fehler aufgetreten. Fehlercode 14200702. Und wenn ich das dann googlen will, in dieser Seite, nicht bekannt, steht drüber, Testfall. Also da, ich habe jetzt nach Bayern geschrieben, noch keine Antwort. will nämlich so ein Honorar für den Fall habe. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das noch im April abrechnen kann. Also würde ich jetzt sagen, vom Preis-Leistungsverhältnis Elster besser, eindeutig. Ja,
Fehlerbeschreibung uneindeutig.
ITSG wird sich jetzt ärgern, ja. Aber ist so. Aber von der Menü, also von der Hinweise und von dem
weil richtig wäre eigentlich das Transferticket-Nummer gewesen, hätte ich jetzt auch so gesagt.
Ja, aber
das ist dann,
man könnte es auch besser erklären,
abbricht.
Sebastian. Ja. Man könnte dann einfach reinschreiben, das kann zum Beispiel dran, das ist mir schon klar, die müssen ja dann das Original finden, nicht das Falsche.
Genau.
Ist mir schon klar. Aber man könnte ein bisschen mehr erklären. Also, auch wenn es schwäbisch günstig ist, würde ich jetzt sagen.
Ja, eindeutig, ja.
Aber das sind ja die Bayern, ne? So sind wir.
Also, ja, ist,
wichtig ist, dass ich es mal gehört habe für die Teilnehmer. Also man braucht schon viel Zeit für die Korrekturen.
Ja. Machen wir noch den letzten Punkt, 41c, eigentlich ab diesem Jahr komplett elektronisch abzugeben. Ein richtiges elektronisches Verfahren gibt es noch nicht. Das kommt jetzt so ein bisschen erschwerend hinzu. Das heißt, man hat die Möglichkeit, entweder auch über das Elster-Portal als sonstige Nachricht diese haftungsbefreiende Anzeige abzugeben. Man kann sie auch natürlich über die Kontaktformulare, E-Mail-Adresse hinschicken, wenn man es digital machen will. Das Finanzamt wird aber auch natürlich weiterhin glücklich sein, wenn es nur in Papier kommt, solange es das elektronische Verfahren noch nicht gibt.
Und zuständig ist schon das Betriebsstättenfinanzamt, ne? Muss ich sagen.
Genau.
Die leitet es dann weiter und das klappt auch gut. Oh, Sebastian,
gut.
Ein Kilo verloren.
Ja, dann lass uns doch noch deinen letzten Punkt machen. Du hast noch so eine wunderschöne Trinkgeldfrage aufgeworfen. Und zwar Trinkgeld in der Gastronomie und die Anwendung des alten Dror-Urteils von 2020, ob das da eventuell gilt.
Ich erzähle auch mal den Fall. Und zwar Ausgang, ich mache Reisekostentabelle, das schreibe ich immer noch mit dem Kollegen Rahan Artmann. Da sind Bewertungskosten drin und dann hatte man einen Beleg erzeugt, war ich dann irgendwo esse, habe ich schon nicht abgesetzt und da steht unter dran drauf, also esse 7%, Getränke 19%, 0%, das ist Trinkgeld an die Bedienung, das heißt, ich habe mit Karte bezahlt und das kam wohl auch im Rahmen von so einer Seminarrunde irgendwie auf, dass eben jetzt tatsächlich unbar bezahlte Vorgänge, dass dann das Trinkgeld auf diesem Beleg ausgewiesen ist. Und Sebastian, da kam jetzt die spannende Frage, ist dann das Trinkgeld noch steuerfrei? Weil ich es ja tatsächlich erstmal aufs Bankkonto vom Gastwirt, von der Gastwirtin bezahle. Mhm. Und da also hieß es...
Ich toppe das Ganze. Ich war jetzt vor kurzem in Stuttgart essen. Da hat mir das Kartenterminal hingehalten und ich konnte dann wählen, Trinkgeld 0, 5 oder 15%. Gleich zum Anklicken mit Prozentzahl. Fand ich meinem Grunde nach nicht schlecht, aber so leichtes gedrängt werden hat sich da dann noch aufgedrückt.
Ja, echt. Da kommt mein Stress, gell?
Ja.
Also ich komme immer Stress mit dem Kopfrechner, 10%, aber war total nett. Die Bedienung oder die Bedienung. Oder hier, Dick. Aber Sebastian, warum das für die Steuerfreiheit spricht, das ist genau dieser Gedanke, oder?
Ja.
Du hast doch gedacht, bei dir in dem Augenblick, war die Bedienung gut oder war sie schlecht?
Ja, genau. Und es geht genau um diese persönliche Beziehung für die Steuerfreiheit. Und man muss ein bisschen ausholen, dass die Dronk-Rechtsprechung, da ging es ja damals um die Spielbank. Und es geht da immer um das Personal der Spielbank, das an den Spieltischen selber sitzt. Die haben ein Trinkgeldannahmeverbot. Die dürfen gesetzlich kein Trinkgeld annehmen, weil man einfach Angst hat, wenn ich natürlich denjenigen, der den Roulette-Dinger bedient, dieses Roulette,
wenn
ich den
sieben rot kommt.
Davor hat man Angst, deshalb gibt es da das Verbot. Auf der anderen Seite gibt es diesen Draw, in den man erwartet wird, wenn man als Spieler was gewinnt, dass man dort was reinwirft. Und das wird dann eben über bestimmte Schlüssel an dieses Spielcasino-Personal verteilt. Und da hatte der BFH entschieden, hier hat der Arbeitgeber sich ja das vorbehalten. Das bricht die persönliche Beziehung zwischen dem Trinkgeldgeber und der trinkgeldempfangenden Person auf. Der Arbeitgeber ist derjenige, von dem das Geld kommt an die Person, ist auch dieses gesetzliche Verbot im Hinterkopf immer zu behalten. Und daher sei dieses Trinkgeld, das über diesen Dror verteilt wird, steuerpflichtiger Lohn. Man hat dann damals aber auch gesagt, wenn man der Bedienung, die einem am Roulette-Tisch vorbeikommt und die Getränke bringt, der 5 Euro zusteckt, das darf man, das ist erlaubt. Diese 5 Euro, die wären weiterhin steuerfreies Trinkgeld. Und da zwischendrin, das ist dieser Spannungsbereich, der sich da immer auftut.
Also ich habe ja auch wieder, sag ja, muss ja ein bisschen mithalten. Das Urteil, das ist ja 15 Urteil da zu diesem, das war auch lustig, weil es die Spielbank und das ging genau um dieses Vorbeibringen von Speise und Getränke. Und die durfte auch Trinkgeld annehmen. Es war ja nicht das technische Spielpersonal, sondern es war wirklich Bedienung. Und ich habe es zusammengestellt, also Trinkgeld ist okay, freiwillige Zuwendung ohne Rechtsanspruch. Genau. Dann, was mir jetzt gerade eben, was jeder von Ihnen kennt, die Überlegung war ein bisschen muffig, ich gebe wenig Trinkgeld oder war sehr nett, ich gebe viel Trinkgeld, diese persönliche Zuwendung und Beziehung ist die zweite Voraussetzung, honorierende Anerkennung der gegenüber dem Gast erwiesene Mühewaltung als kleines Geldgeschenk, hat der BFH entschieden.
Ja.
Dann drittens, kein gesetzliches Trinkgeldannahmeverbot, klar haben wir nicht. Und wenn es Trinkgeld an den Arbeitgeber gezahlt wird, der darf nur als Treuhänder praktisch eingeschaltet sein. In dem Fall, das war eben auch eine Spielbank, aber es waren wirklich die Servicekräfte, die Essen und Trinken gebracht haben. Und da wurde das Gesamtvolumen verteilt. Aber es gab so ein bisschen Zuschlag für lange Betriebszugehörigkeit. Das hat der BFH gesagt, das spielt keine Rolle. Also ich brauche nicht 1:1. Ich gebe dem Franz das Trinkgeld und das muss nachher bei dem ankommen. Ich muss es verteilen. Für die Steuerberatung, um die geht es mir ja immer, da haben wir ja wirklich Gastronomie. Ich finde, es gibt noch eine fünfte Voraussetzung. Also der Arbeitgeber darf es verwalten, aber ich meine, Mitarbeiter muss gegenüber dem Arbeitgeber einen Anspruch auf Überlassung der Trinkgeldkasse haben. Ja. Und das würde ich raten. Und du hast schön gesagt, Sebastian, im Vorgespräch, lass doch das Bedienpersonal regeln, wie es verteilt wird.
Ja. Schreib ein bisschen was
drüber. Genau. Also einfach eine Liste schreiben oder mir wurde das so machen. Und also es wirklich, wenn ich, also wir haben hier Gleis 1 gehen wir gern und da haben wir schon auch super Bedienungen, das ist einfach toll. Und da geben wir mal schon ordentliches Trinkgeld. Und dass das jetzt nicht unbedingt derjenige bekommt, das ist okay, aber es muss geklärt sein, dass das Trinkgeld dem Personal gehört. Weil es kann ja auch zum Beispiel die Küche profitieren davon.
Das ist ja völlig verständlich, dass man da sagt, wenn das Personal sagt, wir legen das in den Topf und da kann auch der Arbeitgeber dann als derjenige, der ja keinen Anspruch auf dieses Geld hat, wie du es schön gesagt hast, als Treuhänder das Geld in Empfang nehmen und nach diesem Verteilschlüssel dann einfach aufs Personal verteilen. Das spricht aber nicht für Arbeitslohn, sondern das ist ja genau das. Hier wird die persönliche Beziehung wird aufrechterhalten. Nur das Personal hat halt für sich gesagt, nicht nur der vorne unser Gesicht ist, sondern auch der hinten in der Küche die Teller wäscht, auch der soll davon einen Teil bekommen. Das funktioniert dann schon. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn das über die Kreditkarte oder über die EC-Karte bezahlt wird und der Arbeitgeber vereinnahmt das erst für sein Personal und gibt es dann weiter. Aber ich würde, wie heißt es immer, klare Regeln heißt gute Freunde. Ja, okay. Ich würde wirklich sagen, setzte Papier im Zweifel dann auf und sagt einfach hier, der Arbeitgeber nimmt so eine Treuhänderfunktion dafür ein, gibt das Geld weiter und hat nichts damit zu tun, außer eben, er macht die Verteilung, nachdem wir aber die Arbeitnehmer es gesagt haben. Ich würde mich da auch als Arbeitgeber weitestgehend aus der Verteilung und allem raushalten und sagen, das müsst ihr untereinander klären.
Ja.
Weil damit habe ich dann wirklich mich schön zurückgehalten.
Dass den Tänzerinnen und Tänzern eines Table Dance Clubs von den Gästen zugeschicktes Spielgeld ist, wenn es vom Arbeitgeber teilweise wieder als Geld eingetauscht wird, kein steuerfreies Trinkgeld. Da war der Lohn deutlich niedriger als diese komische zugesteckte Spielgeldscheine, aber obwohl die es probiert haben, natürlich steuerfrei belassen hat, hatte man da keine Chance. Das ist süß, was es zum Trinkgeld für Rechtsprechung gibt, aber das war mir nochmal wichtig. Also, das, was wir alle kennen auf dieser Abrechnung unter diese 0%, ist okay, macht es keine Schwierigkeit in der Lohnsteuer.
So sehe ich das auch.
Sebastian.
Genau. Gut, da haben wir doch schön Themen durch. Wie immer, ein bisschen länger haben wir gebraucht, als wir uns das vorgenommen haben. Aber ich glaube, das passt.
Ich habe neulich gehört von jemand Junges, es spielt keine Rolle, man lässt es schneller laufen.
Echt? Das ist ja immer die Möglichkeit, einen Podcast auf 1,5-fach zu hören, dann erträgt man uns auch besser vielleicht.
Also für alle, schönen Feierabend oder schöne, ja. ja.
Was kann ein wunderschönes Nach-Osterzeit und Mitte April dann. Ich hoffe, es wird langsam immer besser, sonniger. Und das sorgt ja auch dann dafür, dass man bessere Laune hat. Und dann steckt man auch die Lohnsteuer und die Sozialversicherung noch viel besser weg, wie man das ja sowieso schon tut.
Also gut.
Gut. Tschüss. Mach's gut. Bis dann. Tschüss.